Herzlich willkommen zur heutigen Lauschvisite, dem Podcast des Klinikums Osnabrück. In unserer 14-tägigen Ausgabe nehmen wir euch mit in die Welt eines modern ausgestatteten Krankenhauses. Mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen sowie Tipps und Tricks von Experten und Mitarbeitenden aus Medizin und Pflege. Klinikum Osnabrück. Maximalversorgung und Top-Arbeitgeber in der Region. Viel Spaß beim Hören.
Es gibt beispielsweise Patienten mit einer rechtshemisphärischen Schädigung des Gehirns. Die haben häufig einen visuellen Neglect. Wenn ich jetzt so einen Neglect hätte, dann würde ich hier den Tisch, der links von mir ist, und die Tasse, die da links ist, nicht wahrnehmen.
Sagt Lutz Wetzig, Leiter der Neuropsychologie am Klinikum Osnabrück. Hallo, ich bin Jasmin Fromm und für diese Podcast-Folge habe ich mit Herrn Wetzig über seinen Fachbereich, die Neuropsychologie, gesprochen. Ein Wissenschaftszweig, den es tatsächlich noch gar nicht so lange gibt. Das Gespräch mit ihm, das bekommt ihr jetzt zu hören. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Wetzig.
Ja, hallo Frau Fromm.
Herr Wetzig, verraten Sie doch mal, was genau ist denn eigentlich die Neuropsychologie?
Also wie der Name schon nahelegt, bewegt sich das zwischen Neuro und Psycho. Neurologie ist ja das medizinische Fach, Psychologie ist ein eigenständiges Fachgebiet und vom Beruf her bin ich Psychologe und zuständig für die Folgen auf Verhaltensebene von neurologischen Erkrankungen.
Und Neuropsychologie, wie kamen Sie dazu, wenn Sie gelernter Psychologe sind?
Was vielleicht bekannt ist, wenn man Medizin studiert, dann ist man ja erstmal Arzt und dann macht man in der Regel irgendeine Facharztweiterbildung, eine mehrjährige. In Analogie dazu bin ich erst Psychologe geworden, damals noch Diplomstudiengang, ist ja schon ein bisschen was her, und habe dann in der Folge berufsbegleitend, weil ich auch dem Zufall geschuldet, dann in der Neurologie gelandet bin, die Weiterbildung zum Neuropsychologen gemacht. Und in der Tat war damals jetzt dieses Curriculum der berufsbegleitenden Weiterbildung noch relativ jung. Das gibt es hier im deutschsprachigen Raum in der Form seit Ende der 80er Jahre oder Mitte. Und ich bin dann 1993 ans Klinikum Osnabrück gekommen.
Och, das ist doch aber jetzt schon eine ganz schöne Weile.
Ja, genau. Es ist nie langweilig geworden und ich bin da hängen geblieben. Kann man sagen.
Und diese Weiterbildung, was genau wird da gelehrt?
Erstmal lernt man dort die Praxis kennen, praktische Erfahrungen, und parallel dazu besucht man in der Regel immer schön am Wochenende in seiner Freizeit noch Fortbildungen zu spezifischen Themen. Und das Ganze schließt dann ab. Heutzutage, das hat sich über die Jahre immer ein bisschen mehr standardisiert, schließt das ab mit einigen Fallberichten, die man dann einreicht. Und dann gibt es Gutachter, die das dann prüfen, ob das alles den Regeln der Kunst entspricht. Und dann kriegt man hinterher so ein Zertifikat, was man sich ins Büro hängen kann oder übers Bett. Und dann ist man klinischer Neuropsychologe nach den Richtlinien der GNP, das ist die Gesellschaft für Neuropsychologie.
Und wo hängt bei Ihnen das Zertifikat?
Das ist eingescannt und ansonsten habe ich es im Ordner. Wie viele andere auch.
Sie haben gerade gesagt, man muss Fallberichte einreichen. Also das heißt, man assistiert dann auch Neuropsychologen schon während dieser Weiterbildung?
Also damals, als ich das gemacht habe, da gab es noch keine Neuropsychologen, denen ich assistieren konnte. Heutzutage ist das tatsächlich so, dass man in sogenannten akkreditierten Weiterbildungseinrichtungen dann als frischer Absolvent von der Uni dann seine Weiterbildungsjahre bei einem Neuropsychologen macht, der das irgendwann mal gelernt hat.
Das heißt, Sie waren einer der Ersten, die diese Weiterbildung gemacht hat?
Jetzt bundesweit gesehen sicherlich nicht. Da gab es schon einige vor mir, die schon ein bisschen länger im Beruf waren. Was jetzt den Osnabrücker Raum angeht, war ich sicherlich einer der Ersten, ja.
Und was war es so, was Sie an diesem Berufsfeld oder an dieser Weiterbildung dann gereizt haben?
Das ist eine gute Frage. Wie ich schon sagte, ich bin jetzt ursprünglich auch relativ zufällig an diese Stelle geraten. Im Studium hatte ich eigentlich andere Schwerpunkte und hatte von der Neuropsychologie mal was gehört, aber das war jetzt kein Studienschwerpunkt und auch damals war es eigentlich an den Universitäten noch gar nicht so angekommen, dass man sich schon während des Studiums in dieses Fachgebiet einarbeiten konnte. Also das waren damals andere Zeiten.
Ja, und wie ich ganz am Anfang auch schon gesagt habe, es ist ein recht neues Berufsfeld.
Ja, in der Tat, also zumindest in dieser Form. Die klinische Neuropsychologie, das ist also die Arbeit mit den Patienten, die geht sicherlich zurück so auf die vorletzte Jahrhundertwende mit Kriegsversehrten, die mit Schädelhirnverletzungen aus dem Krieg zurückkamen, sind dann entsprechende Studienuntersuchungen damals durchgeführt worden. Und daraus kann man sagen, ist so die heutige Neuropsychologie hervorgegangen. Dann in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts sind auch hier im deutschsprachigen Raum Reha-Kliniken entstanden. Heutzutage ist das eigentlich ein, inzwischen kann man fast sagen, weltweit etabliertes Arbeitsfeld. Ne? Und es ist halt ein fester Bestandteil in der Rehabilitation neurologischer Erkrankungen geworden.
Und wie sieht dann da so ein Arbeitstag bei Ihnen aus? Wie kann ich mir den vorstellen?
Ganz persönlich geht es erstmal los, dass ich morgens um 7 Kaffee koche.
So wie Sie jetzt auch gerade einen Schluck Kaffee trinken. Genau, ganz wichtig.
Genau. Ja, der Arbeitstag hat schon einen festen Ablauf, aber ist jetzt nicht so durchstrukturiert wie eine Tätigkeit in einem Produktionsbetrieb oder sag mal, eine pflegerische Tätigkeit hat sicherlich da noch engere Rahmenbedingungen als jetzt der Job, den ich da mache. Hat auch sicherlich was damit zu tun, dass ich heutzutage in der Position bin, dass ich eben die jungen Kollegen anleite und supervidiere und dergleichen. Und da gibt es dann schon im Tagesablauf immer feste Termine, wo wir uns dann gemeinsam austauschen, wo wir Fallbesprechungen machen. Das ist auch von Woche zu Woche wiederkehrend, aber in gewisser Form unterscheidet sich jeder Tag vom anderen. Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die neurologische Frührehabilitation. Das sind also dann Patienten, die schwere neurologische Erkrankungen erleiden, wie beispielsweise einen Schlaganfall. Das ist eine sehr häufige Diagnose. Und dann medizinisch eigentlich stabil sind, aber eben noch Folgebeeinträchtigungen haben. Also das Augenfälligste sind immer Lähmungserscheinungen. Die haben häufig eine Halbseitenlähmung. Das nächste, was auffällt, sind bei einem Teil der Patienten dann Sprachstörungen, dass sie ihre Sprache verloren haben. Da gibt es dann die Logopädie, die dafür ja die Therapieverantwortung hat. Aber theoretisch kann jede geistige Fähigkeit auch in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Angefangen bei Aufmerksamkeitsleistungen, bei Gedächtnisstörungen, die dann in der Folge auftreten, Störungen in der Handlungsplanung, Störungen in der Verhaltenskontrolle, dass man eben seine Gefühle nicht mehr so steuern kann. Also das ist immer ein sehr breites Feld, was auch dann häufig sehr individuell sich niederschlägt bei dem Einzelnen. Und unser Job ist es dann, das eben abzuschließen, von neuropsychologischer Seite, wir nennen das immer ein positiv-negatives Leistungsprofil zu erstellen. Also damit geht es eigentlich los. Das heißt, wir lernen die Patienten kennen und versuchen dann eben herauszufinden, was für erkrankungsbedingte Beeinträchtigungen bestehen, aber auf der anderen Seite auch herauszufinden, was für Ressourcen sind erhalten, weil das ist letztendlich dann auch die Basis für die Therapie. Die setzt also dann bei den Ressourcen an, um bestehende Einschränkungen eventuell auszugleichen, oder? Das ist das Ziel.
Und diese Einschränkungen dieser Menschen festzustellen, ist ja manchmal gar nicht so einfach, weil die auch gar nicht so offensichtlich sind für Außenstehende.
Genau, das ist ja eben so das Fachgebiet, was die Neuropsychologie auch wissenschaftlich beforscht und wo es eben jetzt schon Erkenntnisse gibt. Das heißt, es gibt neuroanatomische Zusammenhänge, je nachdem, in welchem Bereich im Gehirn eine Schädigung vorliegt, hat man schon Hypothesen, was für eine Funktion gestört sein kann. Also man unterscheidet denn zwischen linkshirnigen und rechtshirnigen Schädigungen. Dann ist es ein großer Unterschied, ob jetzt eine Hirnschädigung im frontalen Bereich des Gehirns stattgefunden hat oder im okzipitalen, also im Hinterhauptsbereich. Das gibt einem dann schon mal eine grobe Richtung vor und dann spricht man halt mit den Patienten, soweit es möglich ist, und macht da erstmal seine Verhaltensbeobachtung.
Das heißt, nur anhand dieses Sprechens mit dem Patienten stellt man das dann fest oder gibt es da auch irgendwelche Tests, die durchgeführt werden?
Das Gespräch ist natürlich der Einstieg, ne? Also erstmal kennenlernen, dass der Patient auch ankommt, und in der Folge ist dann natürlich ein ganzes Arsenal, kann man sagen, an Testverfahren, was zur Verfügung steht. Es muss dann nur eben auch passen. Also wenn jetzt beispielsweise eine Sprachstörung besteht, dann ist häufig die Vermittlung von einer Testinstruktion schon das Problem, sodass dann manche Untersuchungsmethoden von daher schon gar nicht in Frage kommen. Also deswegen ist das immer wieder individuell sehr unterschiedlich und da muss man mit offenen Augen versuchen, mit dem Patienten einen Weg zu finden.
Ich habe mir auch zur Vorbereitung hier für diese Podcast-Aufnahme auch mal so ein paar Tests angeschaut, die man... und zwar war da irgendwelche Würfel, mit denen man dann so ein Muster nachlegen musste und wenn die Person dazu in der Lage war, dann konnte man da wohl irgendwas mit feststellen oder man musste einen Knopf drücken, wenn eine Lampe geleuchtet hat.
Also dieser Würfeltest ist der sogenannte Mosaiktest, den Sie meinen. Das ist eigentlich ein Testverfahren, was ursprünglich aus der Intelligenzforschung entstanden ist, also Intelligenzquotient beispielsweise. Das eignet sich aber ganz hervorragend, um auch unterschiedliche Fähigkeiten differenziert voneinander zu beurteilen. Das ist ein Planungstest, wo man einerseits vorausschauend denken muss, um jetzt so ein Muster, was da vorgegeben ist, dann auch nachlegen zu können mit den Würfeln, die man zur Verfügung hat. Dann ist es aber auch eine Anforderung an die visuellen Leistungen, dass man also figural-konstruktive Fähigkeiten damit auch beurteilen kann. Die Kunst ist es dann, es richtig zu interpretieren. Das ist eigentlich immer das, worauf es ankommt. Also es gibt beispielsweise Patienten mit einer rechtshemisphärischen Läsion, also Schädigung des Gehirns. Die haben häufig einen visuellen Neglect. Das ist also eine halbseitige Vernachlässigung von Reizen, die aus der anderen Raumhälfte kommen. Wenn ich jetzt so einen Neglect hätte, dann würde ich hier den Tisch, der links von mir ist, und die Tasse, die da links ist, nicht wahrnehmen, bewusst. Und mit diesem Test kann man das auch ganz gut dann herausfinden. Dann sind die Patienten nicht in der Lage, 4 Würfel zu einem Quadrat zusammenzulegen, beispielsweise. Oder sie erfassen überhaupt die Vorlage nicht vollständig. Das sind dann Störungen, die so im Alltag einem Laien gar nicht richtig auffallen, also vielleicht auffallen, aber es ist irgendwie schwer, dann das zu erklären. Aber in der Neurologie ist das eine sehr bekannte und auch häufig auftretende Funktionsstörung, die dann sehr weitreichende Folgen auch hat. So, es geht mehr darum, Beobachtungen zu machen und ein Testverfahren ist halt eine annähernd standardisierte Beobachtungsumgebung. Also es gibt bestimmte Teilleistungen, die kann man recht gut standardisiert überprüfen, wie zum Beispiel, was Sie gerade ansprachen, da leuchtet jetzt eine Lampe auf und da muss man reagieren. Das ist ein einfaches Reizreaktionsparadigma, ist beispielsweise zentral, wenn man jetzt Fahreignung beurteilt. Da muss man auch schnell am Drücker sein. Und dann kann man das heutzutage mit computergestützten Untersuchungsmethoden auf die Millisekunde genau untersuchen, wie schnell jemand in der Lage ist zu reagieren. Und mal um ein Beispiel zu geben, das Reaktionsvermögen bei einem gesunden Erwachsenen liegt ungefähr bei einer Viertelsekunde. Und ich sage jetzt mal unsere Schlaganfallpatienten, die haben häufig Reaktionswerte weit über 500, teilweise bis zu einer Sekunde. Mhm. Wenn man das hochrechnet, kann man sich vorstellen, wie schwer die Beeinträchtigung jetzt rein, was die geistige Verarbeitung angeht, im Alltag ist.
Und wie sieht das dann mit der Behandlung danach aus? Also nachdem man diese Beeinträchtigung festgestellt hat, was wird dann gemacht? Oder was kann dann gemacht werden?
Ja, also die Untersuchung ist schon Teil der Behandlung. Also erstmal feststellen, wo man steht, ist schon ganz wichtig. Und vor allem auch den Patienten das zu vermitteln. Weil dem Patienten selbst ist das häufig zu Beginn der Erkrankung nicht ansatzweise bewusst. Also das heißt, wenn man jetzt eine Lähmung hat oder eine Sprachstörung, das merkt man relativ schnell und zügig. Die Realisierung von geistigen Beeinträchtigungen, wie beispielsweise dieser Neglect, den ich eben angesprochen hatte, oder einer starken Verlangsamung im Bereich der Aufmerksamkeitsleistung, das realisieren die Patienten in der Regel erst nach dem Klinikaufenthalt, wenn sie zu Hause angekommen sind und feststellen, was alle nicht mehr geht. Aber das ist natürlich eine schlechte Voraussetzung. Also es ist unser Job, das schon frühzeitig mit den Patienten auch zu besprechen, denen Erfahrungsmöglichkeiten zu geben, dann auch diese Beeinträchtigungen zu realisieren. Und dann gibt es auch jetzt gerade im Bereich der Aufmerksamkeitsleistung bestimmte Trainingsmöglichkeiten, also sogenannte Funktionstherapie, wo man also mit Reizreaktionsaufgaben genau diese Funktion wieder therapiert. Das geht im Bereich der Aufmerksamkeitsleistung nachweislich ganz gut. nicht unbedingt, dass man da auf das alte Niveau kommt, aber durchaus da Verbesserung zu erzielen. Bei anderen funktionellen Störungen geht das wesentlich schlechter. Dann ist Wiederherstellung des alten Leistungsstandes häufig gar nicht ein realistisches Ziel. Das ist dann eben auch ein oft jahrelanger, schmerzhafter Prozess, sich darauf einzustellen, also das überhaupt anzuerkennen und dann sein Leben auch grundlegend umzustellen. Weil das greift letztendlich in alle Lebensbereiche. Also sowohl persönliche Beziehungen, Freizeitgestaltung, berufliche Dinge sowieso, wenn die Patienten noch berufstätig waren. Also Schlaganfall ist auch nicht unbedingt nur eine Erkrankung, die im höheren Lebensalter auftritt. Das kann auch junge Menschen treffen.
Das heißt, Sie haben nicht so ein bestimmtes Bild von Patientin oder Patient, sondern ganz viele.
Also dadurch, dass die Neurologie, das ist jetzt heute nicht unser Thema, aber auch am Klinikum sehr, 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 sehr breit aufgestellt ist. Wir haben jetzt mittlerweile, kann man sagen, 4 Kliniken innerhalb der Klinik. Also 3 neurologische Chefärzte, alle mit Spezialisierungen, sowie ein leitender Arzt, der die Neurofrühreha verantwortet. Und in allen Bereichen kommen auch mehr oder weniger neuropsychologische Fragestellungen vor. Das ist auch so, dass unser Behandlungsschwerpunkt sicherlich in der Rehabilitation liegt. Mhm. Aber auch in der Akutneurologie gibt es eine Vielzahl an Fragen an Neuropsychologen. In der Regel ist die immer ähnlich. Wie ist die geistige Leistungsfähigkeit? Aber die Gründe dafür können schon sehr differenziert sein.
Also sind es nicht nur Sportverletzungen oder es sind nicht nur Verletzungen von Menschen, die Autounfälle hatten und dann irgendwelche Kopfverletzungen davongetragen haben?
Nee, alles. Jede neurologische Erkrankung, ob Epilepsie oder Parkinson, Multiple Sklerose, was man sich da vorstellen kann, entzündliche Erkrankungen, das können auch kardiologische Erkrankungen sein, dass jemand jetzt wiederbelebt wird, dann kommt es zu einer Mangeldurchblutung und das, was am empfindlichsten ist, ist eine Region im Gehirn, die für Gedächtnisbildung zentral ist und das sind alles Patienten, die dann bei uns landen potenziell. Oder in einer Demenzfrüherkennung sind auch Neuropsychologen gefragt.
Aber auch der Bereich Sport, den ich gerade schon einmal ganz kurz angesprochen habe, mit dem haben Sie ja auch zu tun.
Nein, also mehr privat. Aus den USA, da sind die schon sehr viel weiter, diese leichten Sportverletzungen, so wiederkehrende Kopfverletzungen, vor allem vom American Football kennt man das, dass also durch immer wiederkehrende leichte Gehirnerschütterungen sich das dann irgendwann aufsummiert und dann es zu Spätfolgen kommt. Ein relativ bekanntes Beispiel aus dem Boxsport ist Muhammad Ali, der dann auch sehr wahrscheinlich im Zusammenhang mit seinem Beruf dann auch ein Parkinson-Syndrom entwickelt hat. Aber es gibt eben auch Sportverletzungen beim Fußball, sodass sich auch in Deutschland mittlerweile von der Gesellschaft für Neuropsychologie eine Gesellschaft für Sportneuropsychologie abgespalten hat, die sich damit beschäftigen, dass auch im Fußball, im Eishockey die Spieler durch wiederkehrende Kopfstöße beispielsweise, wenn sie mit dem Kopf zusammenrasseln oder durch über Jahre immer wieder Kopfballspiel das Gehirn immer wieder Erschütterungen ausgesetzt ist, was dann zu Spätfolgen auch führt.
Was für Spätfolgen sind das dann?
Theoretisch kann das wieder die ganze Palette sein, aber primär denkt man immer an Störungen in den Aufmerksamkeitsleistungen, in den Gedächtnisleistungen, dass man vielleicht so gedankenflüchtiger ist, dass man Schwierigkeiten hat, Informationen verlässlich zu speichern. Das kann ja schon sehr belastend sein für den Einzelnen.
Wie viele Kopfbälle darf man dann machen? Oder gibt es da irgendwelche Studien oder haben Sie da selbst mal irgendeine Studie durchgeführt?
Nee, also das sagte ich ja gerade. Also das ist hier in Osnabrück noch nicht so im Fokus. Also es gibt ein paar Concussion Center, so nennen die sich, die sich darauf spezialisiert haben. Eins ist beispielsweise in Hamburg. Der Sitz der Gesellschaft für Sportneuropsychologie ist in Würzburg. Da sind die, glaube ich, auch in der Region. Gibt es auch sicherlich noch das ein oder andere Concussion Center, aber das ist jetzt nicht der Schwerpunkt meiner Tätigkeit. Ich hatte auch schon mal den VfL da kontaktiert diesbezüglich, aber die waren dann auch gut versorgt. Es gibt manche Fußballvereine, jetzt aber mehr Erstligamannschaften, die das schon etabliert haben. Die machen dann eben so einen kognitiven Check-up vor Beginn der Saison und können dann halt nach einer Verletzung des Spielers genau beurteilen, ob der jetzt schon wieder zurück auf den Platz darf oder ob der erst noch Ruhe braucht, ob das Gehirn noch Ruhe braucht.
Wie sieht denn dann so ein Test aus, um dann zu beurteilen zu können, ob der Spieler schon wieder zurück darf oder
nicht? Ja, das sind letztendlich dieselben Testverfahren, die jetzt auch mit einem Schlaganfallpatienten durchgeführt wurden, nur eben mit einer anderen Ausgangssituation. In der Regel untersucht man ja die Patienten, wenn sie Patienten sind, und Normalgesunde untersucht man jetzt ja nicht standardmäßig, wenn man jetzt nicht zufällig irgendwie an der Studie teilnimmt oder so als Studentin. Aber diese Testverfahren, in erster Linie sind das Verfahren zur Beurteilung von Reaktionen und dergleichen, also Aufmerksamkeitsleistungen. Da ist auch ein Gedächtnisanteil dabei, also Merkfähigkeit. Und dann hat man eben, was man in der Regel sonst nicht hat, genau individuell die Vergleichswerte, die Ausgangswerte. Dann hat jemand in der Eingangsuntersuchung, also vor der Saison, einen bestimmten Reaktionswert erzielt. Und dann ist er mit einer Kopfverletzung ausgefallen und dann geht er erstmal zum Neuropsychologen und macht den gleichen Test wieder. Und dann kann man genau sehen, ob das, was jetzt die geistigen Leistungen angeht, eine Beeinträchtigung noch gibt oder nicht.
Welche Testverfahren werden denn da angewandt?
Ja, eben Reaktionstests oder auch Testverfahren, wo ich Ihnen jetzt eine Wortliste vorgebe und Sie müssen sich die einprägen.
Im Prinzip wie so ein, ich packe meinen Koffer und man muss dann sich die Reihenfolge merken.
Nee, die Reihenfolge nicht mal. Das wäre jetzt ja noch eine,
das wäre noch eine
höhere
Stufe
Anforderung. Wobei das auch gleichzeitig wieder eine Strategie ist, sich Dinge einzuprägen, wenn man dann eine Reihenfolge hat dabei. Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
Und der Reaktionstest, den Sie gerade angesprochen haben, was ist das dann für einer?
Ja, da gibt es verschiedene Testanbieter. Aber letztendlich ist das das, was man auch aus der Kneipe von früher kennt. Da leuchtet irgendwie die Lampe und man muss schnell drücken. Ne?
Ah.
Wenn die Ampel umspringt. Und dann wird die Zeit gemessen von dem kritischen Reiz bis zum Tastendruck.
Und je schneller, desto besser.
Dabei ja.
Okay, dann würde ich noch einmal gerne auf das aktuell ja ziemlich leidige Thema für uns alle kommen, und zwar Corona. Da haben Sie ja mit Sicherheit auch aktuell einiges zu tun, weil Corona sich auch auf die Leistungen auswirken kann, also die Kopfleistungen.
Ja, also zumindest gibt es mittlerweile zahlreiche Betroffene, die dann an einem sogenannten Long-Covid-Syndrom erkranken, die also die akuten Erkrankungssymptome lange überwunden haben, die auch schon wieder aus der Isolation natürlich raus sind, aber trotzdem sich in ihrer Leistungsfähigkeit nachhaltig beeinträchtigt fühlen. Und das ist eben ganz offensichtlich nicht nur ein körperliches Problem, also Kurzatmigkeit und geringe Ausdauer, sondern das betrifft auch die geistige Belastungsfähigkeit. Aber auch da ist es sehr schwierig zu differenzieren, wo das dann letztendlich herkommt oder auch es überhaupt zu diagnostizieren. Weil es durchaus sein mag, dass jemand subjektiv einen starken Leidensdruck hat und sich nicht so belastbar fühlt, aber in bestimmten objektiven Testverfahren immer noch mit dem Durchschnitt gut mithalten kann. Also das ist eine relativ große Herausforderung, das überhaupt erstmal objektiv zu bestimmen, diese Beeinträchtigung. Und was sich da mit Sicherheit vermischt, das ist jetzt aber meine private, nicht abgesicherte Meinung und auch Erfahrung von einigen betroffenen Patienten, die ich schon hatte, dass die, ich sag mal, die seelischen Belastungsfolgen auch immer noch eine Rolle spielen. Dass also jetzt nicht unbedingt das nur eine objektive Minderleistung ist, sondern einfach, dass auch noch psychisch die Erkrankung nachwirkt und dazu führt, dass man sich nicht so leistungsfähig fühlt und dann auch nicht so leistungsfähig ist, ist leider so. Das ist schon ernst zu nehmen und die haben auch einen Leidensdruck und sind auch nicht so leistungsfähig. Ne? Also das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Wenn ich jetzt jemanden untersuche, wo ich jetzt individuell keinen Vergleichsmaßstab habe, dann weiß ich nicht, ob das aktuelle Leistungsniveau dem vorhergehenden entspricht. Der Vergleich ist dann üblicherweise der Durchschnitt. In der Intelligenztestmessung, da kennt man das, ne? Durchschnittlicher IQ ist 100. Aber es kann ja auch sein, dass jemand vor einer Erkrankung einen Intelligenzquotienten von 130 hatte, also wesentlich fitter war. Und wenn der jetzt dann zum Test kommt und dann noch 110 hat, dann sagt unter Umständen der Untersucher, ja, was haben Sie denn? Läuft doch alles. Ne? Mhm. Aber trotzdem hat er subjektiv sehr starken Verlust. Und der ist auch dann individuell objektiv. Aber der lässt sich nur mutmaßen.
Können die denn auch dann trotzdem etwas machen? Gibt es dann irgendwelche Behandlungsmöglichkeiten, die die dann trotzdem zur Verfügung haben, auch wenn sie eigentlich...
Ja, also man kann immer was machen. Natürlich, die Frage ist nur, auf welchem Level das dann stattfindet. Ne? Mhm. Also es gibt ja auch heutzutage zahlreiche Apps, die von sich in Anspruch nehmen, die geistige Leistungsfähigkeit zu trainieren. Und im normalen Seniorenbereich ist das durchaus auch ein probates Mittel, wenn es Spaß macht. Also wer da Freude dran hat, der kann das eben nutzen und kann solche Aufgaben dann auch durchführen. Das gibt es im Gedächtnisbereich, im Reaktionsbereich. Da gibt es eine Vielzahl an Trainings, die man denn darüber machen kann, am Handy oder am Tablet. Und das könnten die betroffenen Covid-Patienten natürlich auch tun. Oder wenn man jetzt eine klinisch relevante Funktionsstörung feststellt, dann kann man das sicherlich auch versuchen, über eine neuropsychologische Therapie zu verbessern. Aber häufig ist das auch eine Mischung, so eine Therapie aus wiederherstellenden Verfahren und eben der Anpassung an die neuen Bedingungen. Und ich sag mal, eine Langzeitstudie mit Covid-Patienten in dem Sinne kann es noch nicht geben. Das wird die Zeit erst bringen.
Gibt es denn auch irgendwas, was Sie nach der Arbeit zu Hause machen, um so ein bisschen abschalten zu können?
Ja, ich kann super abschalten.
Ich glaube, Sie hatten vorhin einmal gesagt, dass Sie auch irgendwas Sportliches machen?
Ja, auf sehr niedrigem Niveau. Ich spiele vielleicht auch so im Rahmen meiner sehr begrenzten Möglichkeiten einmal in der Woche mit so einer Hobbytruppe Fußball. Da gibt es hier den sogenannten Betriebssport. Das ist auch eine Fußballtruppe, da bin ich potenziell auch mit dabei. Und dann gibt es natürlich passiven Fußball.
Welcher passive Fußball?
Ja, den VfL natürlich.
Ach so.
Ja, da kann man am Wochenende dann auch mal Spaß haben.
Das heißt, es geht dann auch immer an die Bremer Brücke?
Jetzt, wo man es wieder darf, natürlich, ja. Letztendlich ist das ja auch ein gesellschaftliches Ereignis. Also Freunde treffen und irgendwie dummes Zeug erzählen. Fußballfachsimpelei zum Beispiel. Und da gibt es unzählige andere Möglichkeiten. Ne? Wir haben zwei Hunde zu Hause.
Sehr schön.
Die können einem auch dann immer, können einem auch Erheiterung sozusagen vermitteln.
Was für Hunde sind es?
Tierschutz. Irgendwelche.
Irgendwelche Mischlinge.
Genau. Also Taylor und Sam.
Och, süß.
Außerdem gibt es noch die Musik. Ne?
Welches Instrument?
Das DJ-Pult.
Auch ein Instrument, sehr schön. Wird denn da auch zwischendurch mal aufgelegt irgendwo?
Ob ich da irgendwo auflege? Ja. Jetzt die letzten zwei Jahre war das sehr, sehr sporadisch. Da haben wir immer nur mal Wohnzimmerpartys gemacht. Nein, in der Lagerhalle. Jetzt gehen die Planungen wieder los. Oder auf privaten Feiern, Geburtstagen, Hochzeiten. Kann man sich auch die Zeit mit vertreiben. Konzertbesuche.
Und gibt es auch irgendwas, nochmal um zurück auf Ihren Beruf zu kommen, gibt es auch irgendwelche Überraschungen, die Sie da schon mal erlebt haben?
Also ständig, würde ich sagen.
Was sind das dann für Überraschungen?
Es gibt häufig immer unerwartete Zusammenhänge, Fähigkeiten, die jemand mitbringt oder auch Verbindungen. Wenn es jetzt Gemeinsamkeiten gibt, die man dann feststellt, dann kann das schon durchaus nett sein und macht den Beruf dann umso erfüllender.
Also Gemeinsamkeiten im Sinne von Sie und der Patient stellen fest, die haben irgendwas gemeinsam?
Ja, klar. Also natürlich ist das schon zu unterscheiden, das Berufliche und das Private. Muss man auch so ein bisschen mit Nähe und Distanz aufpassen. Also mit den Patienten ist man nicht befreundet und das geht dann schon bei der Ansprache los. Da bleibt man dann auch beim Sie und lädt sich nicht zum Geburtstag ein. Das ist dann schon die Grenze. Aber trotzdem ist jede Patientengeschichte auch anders und insofern muss man dafür offen sein, es empfiehlt sich zumindest und erlebt dadurch dann auch natürlich in dem Sinne Überraschungen.
Und beruflich wollten Sie als Kind schon immer was wollten Sie damals als Kind werden? Ging es da auch schon so ungefähr in diese Richtung?
Nee.
Oder war es was ganz anderes?
Da habe ich mir immer wenig Gedanken gemacht und dann dachte ich nach dem Abitur, ich müsste Chemietechnik studieren. Das habe ich aber dann schnell festgestellt, dass das so gar nicht meins war. Also hatte ich mir was anderes von da vorgestellt.
Mhm.
Also in der Schule war ich sehr interessiert an Chemie, das lag aber, glaube ich, mehr an dem Lehrer, der durchaus für sein Fach begeistern konnte. Lag auch daran, dass der immer dann eine Chemie-AG hatte, wo man selber Methan gebrannt hat oder gebraut, ich weiß es gar nicht, wie man das nennt. Und dann wurden immer Partys gefeiert, das war also durchaus eine positive Erfahrung, die dann so ein bisschen den Berufswunsch auch so vorgebahnt hat, aber als ich dann nach einem Semester feststellte, das ist jetzt hier sehr ingenieurmäßig und das willst du eigentlich nicht, war mehr interessiert so am Zwischenmenschlichen, habe ich mich dann schnell umorientiert. Erstmal musste ich dann ja ein Semester überbrücken, habe ich ein halbes Jahr für 70 D-Mark Praktikant in einer Werkstatt in Sutthausen gemacht. im Intensivbereich. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte da vorher schon gewisse Verbindungen hin. Habe mich dann beworben auf unterschiedliche Studienplätze, weil Psychologie mit NC damals auch schon war das nicht so klar, dass das klappt. Dann habe ich auch Sozialpädagogik mich beworben, aber dann hat es, was jetzt glaube ich auch ganz gut war, mit Psychologie funktioniert. Na, der NC ist heute glaube ich bei 1,0 oder 1,1. Damals war er bei 2,3, das habe ich gerade geschafft.
Glück gehabt.
Genau. Und dann ging es halt mit Psychologie los, aber auch da erst irgendwie in eine Richtung, die nichts mit Neuropsychologie zu tun hatte. Das gab es damals ja auch nicht. Ne? Und an der Uni Osnabrück, wo ich auch studiert habe, ich bin hier sehr Osnabrück verbunden, gab es auch ganz, ganz rare neuropsychologische Themen, ne, die da angeboten wurden. Also Psychotherapie war da schon ein großes Thema und mein damaliger Tutor, der war so ein Vertreter der systemischen Psychotherapie und das hat mich damals sehr infiziert, begeistert, wie man es auch nennen will.
Und dann sind Sie von Anfang an hier am Klinikum gewesen?
Ja, ich war ja erstmal auf Stellensuche und das war damals nicht so einfach, was zu finden, weil in der Regel wollten die Kliniken, die jemanden suchten, irgendwie schon fertige Psychotherapeuten haben und keine Berufsanfänger. Dann habe ich erstmal so rumgeprottelt und bin weiter Gabelstapler gefahren. Dann hat es aber nach einem Jahr und Förderanspruch durchs Arbeitsamt funktioniert und dann hat mich das Klinikum, damals noch städtische Kliniken, dann eingestellt.
Aber warum Gabelstapler fahren?
Ja, da habe ich mein Studium mitfinanziert. Also erst Pakete packen und dann war dann Gabelstapler fahren, dann war schon ein bisschen dann die aufgestiegene Position. Also bin ich Gabelstapler gefahren.
Das heißt Studium, dann Gabelstapler fahren? Nee,
das war während Studium und auch noch weiter, um über die Runden zu kommen.
Wie haben Sie es denn dann geschafft, das Klinikum zu überzeugen, Sie doch zu nehmen? So zusätzlich zu dem ganzen Lebenslauf dann noch oben drauf zu schreiben, so, ich habe jetzt noch ein Jahr länger Gabelstapler gefahren, klingt jetzt nicht sonderlich überzeugend, muss ich sagen.
Nein, ich habe ja parallel auch schon, also im Fach war ich tätig. Ich habe hier in einer niedergelassenen Psychotherapiepraxis auch unter Anleitung gearbeitet, auf Honorarbasis, habe entsprechend versucht, da praktische Erfahrungen zu sammeln, aber das war alles sehr auf kleiner Flamme, davon konnte man jetzt nicht leben. Ne? Mm. Außerdem hatte ich auch schon während des Studiums Familie, von daher musste auch irgendwie die Kohle reinkommen.
Miete muss irgendwie bezahlt werden, Essen muss bezahlt werden. Ja.
Genau.
Ich glaube, dann sind wir tatsächlich schon bei der allerletzten Frage anbekommen.
Juhu.
Und zwar ist die allerletzte Frage, die wir allen Gästen hier bei uns im Podcast stellen, die Frage, wenn Sie einen Wunsch für das Klinikum oder für die Patienten frei hätten, was wäre das für ein Wunsch?
Ja, das kann ich, glaube ich, für beide Seiten beantworten. Eine andere Finanzierungsstruktur. Ein Krankenhaus ist kein Profit-Center. Und natürlich ist angekommen, dass man schon versuchen muss, jetzt nicht das Geld irgendwie mit beiden Händen aus dem Fenster zu schmeißen. Das tut auch, glaube ich, heutzutage keiner mehr. Aber die Kriterien, die heutzutage mit diesem DRG-System unglücklicherweise uns ereilen, das ist schon eine völlig verkorkste und ja auch aus meiner Sicht unethische Grundlage. Da werden dann immer, dazu ist eine Geschäftsführung dann auch verpflichtet, wird verglichen, welcher Chefarzt mit welcher Klinik wie viel Gewinn erzielt. Und letztendlich sollte das Kriterium für Behandlung die medizinische Indikationsstellung sein. Und Patienten sollten jetzt nicht entlassen werden, weil sie nicht mehr rentabel sind. Aber de facto ist das, was wir selber zu verantworten haben letztendlich oder wie heutzutage Kliniken funktionieren.
Und wie wirkt sich das auf Ihren Bereich aus, auf die Neuropsychologie?
Mittelbar letztendlich. Also im eigenen Tun sind wir in unserer Klinik sehr frei und haben viele Entscheidungsmöglichkeiten, Freiheitsgrade. Das ist auch wichtig, um, denke ich, motiviert bei der Sache zu sein. Ne? Also je mehr Freiheitsgrade ich wegnehme, desto geringer ist die intrinsische Motivation. Aber letztendlich ist es auch in unserem Tun so, dass dann Patienten, die wir eigentlich gerne noch weiter in Behandlung sehen würden und wo auch Erfahrung ganz klar sagt, dass da noch Fortschritte zu erzielen sind, die müssen wir entlassen. Oder im ambulanten Bereich ist es teilweise dann auch ähnlich. Das ist dann für Patienten auch ein Spießrutenlauf, einen ambulanten Behandlungsplatz zu kriegen aus formalistischen Gründen heraus. Also dann prüft dann der Versicherungsträger oder die Krankenversicherung prüft dann, und entscheidet dann nach den Statuten und sagt, ja, tut uns leid, die Voraussetzung ist jetzt nicht erfüllt, deswegen bezahlen wir es nicht. Tschüss.
Das ist natürlich doof.
Das ist, das ist nicht gut. Das würde ich mir anders wünschen.
Das würden Sie sich als motivierter Arbeitnehmer freuen, dass das anders laufen würde.
Absolut, ja.
Ich danke Ihnen, dass Sie hier gewesen sind.
Ja,
mir so
gerne.
Schön viel von Ihrem Arbeitsbereich erzählt haben, Herr Wetzig.
Ja, Frau Fromm. Fand ich auch gut.
Lauschvisite ist eine Koproduktion vom Klinikum Osnabrück, der Werbeagenturteam von Media und Radio Osnabrück. Jeden Dienstag gibt es neue Episoden auf www.lauschvisite-os.de, allen Podcast-Kanälen und um 11.40 Uhr und 16.20 Uhr auf Radio Osnabrück. Wir lieben unsere Region. Radio Osnabrück.